Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Grüß dich, Paul Appel.
Hallo David, ich freue mich sehr.
So schnell geht der Start diesem Podcast auch hinein. Du bist Mitgründer und CEO von Eco2Grow. Sag doch mal in zwei Sätzen, ganz zu Beginn, damit wir euch richtig fassen, was macht ihr?
Ja, was machen wir? Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, sich auf die neue Strommarktrealität hierzulande einzustellen. Und dafür bedienen wir vor allem zwei Felder. Einmal das Thema Stromkosten, volatile und hohe Stromkosten, und einmal das Thema CO2-Emissionen. Und die lösen wir, oder geben wir eine Lösung den Unternehmen an die Hand, indem wir ihnen Zugang zu grünem Strom direkt aus konkreten Solar- und Windanlagen ermöglichen, so wie das vorher nicht der Fall war. Und dadurch können diese Unternehmen Stromkosten senken und CO2-Emissionen reduzieren.
Wunderbar, das waren ja jetzt schon mehr als zwei Sätze, aber zumindest ist ausreichend genug, um Verständnis zu haben, in welchem Marktumfeld ihr seid. Die Kennerinnen und Kenner der Materie sprechen dann ja auch von sogenannten Power Purchase Agreements.
So ist es.
Also im Prinzip ein ganz eigener Mechanismus, um erneuerbare Energien direkt an die Bezieher zu führen. Aber das kannst du uns vielleicht einfach sehr viel besser nochmal erklären. Also was genau macht denn ein Anbieter von Power Purchase Agreements?
Ja, also was wir machen ist, also wirklich in der Praxis ist, wir gucken uns an, in welcher Situation befindet sich ein Unternehmen gerade in Bezug auf die Strombeschaffungsstrategie, welche Werkzeuge werden aktuell benutzt, welche Strategien werden verfolgt, und wir gucken uns dann an, inwiefern so ein Thema Direktbezug eine sinnvolle Rolle innerhalb dieser Strombeschaffungsstrategie spielen könnte. Und da geht es eben darum, dass man volatile Preise absichern möchte, weil diese kurz PPAs, Power Purchase Agreements, immer zu einem Fixpreis angeboten werden für die Strommenge, die die Anlagen produzieren. Also wir gucken uns da einen Absicherungsmechanismus an, und wir betten das eben ein in die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, wo wir uns ansehen, okay, zum Beispiel das Unternehmen sagt, bis 2030 möchte es klimaneutral sein. In Bezug auf die Scope-2-Emissionen sind das die Schritte, die man gehen möchte. Und da ist eben die Emissionen, die mit Energie oder mit Strombezug einhergehen, eben auch eine relevante Kerngröße. Und da sagen wir dann mit einem gewissen Anteil, 10%, 20%, 30%, 40%, die man über ein PPA abdecken kann, könnte man so und so viel für die CO2-Emission auch.
So, da gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen rein. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Mechanismen. Aber jetzt zoomen wir doch nochmal ein bisschen raus, damit wir einfach auch noch ein bisschen besseres Verständnis haben, was denn überhaupt PPAs sind, also diese Power Purchase Agreements. Warum sind sie denn so relevant aktuell im Energiemarkt? Denn in der normalen Welt hat man ja das Verständnis, da gibt es einen Gewerbebetrieb, einen Produktionsbetrieb, und man stellt sozusagen den Strom an, dann fließt Strom aus dem Netz und man betreibt seinen Betrieb. Also ganz normaler Strombezug, wie wir das als Endkonsumenten ja auch im Privathaushalt kennen. Welche Rolle spielen denn jetzt überhaupt diese PPAs im Energiemarkt? Und was passiert da genau anders?
Ja, also PPAs im Grunde, wie erklärt, sind Verträge zwischen direkt Stromerzeugern und Stromabnehmern. Das heißt, wir haben in diesem Vertragskonstrukt keine Parteien, die zwischen Erzeuger und Abnehmer stehen. Und das deutet sozusagen auch schon auf den ersten Vorteil hin, nämlich dass man dadurch, dass das nicht in irgendeiner Form, ich sag mal, strukturiert werden muss oder in ein gewisses Lieferprofil gegeben wird, können damit Preise realisiert werden, die eben deutlich unter alternativen Absicherungsmechanismen bestehen.
Also mit anderen Worten, da gibt es einen Betreiber von Windkraftanlagen oder eines großen Solarparks, der produziert Strom und sagt jetzt so, dir, lieber Industriebetrieb, möchte ich jetzt den Strom verkaufen. Und der Industriebetrieb sagt, ja, diesen Strom möchte ich direkt beziehen.
Korrekt. Das wäre ein mögliches Setup.
Welche Arten gibt es denn von PPAs? Weil nicht immer wird ja wahrscheinlich in Windkraft direkt in der Nähe des Produktionsbetriebes sein, sondern irgendwo. Also da gibt es ja dann auch Unterschiede.
Richtig. Also wir hatten ja, glaube vor ein paar Wochen oder Ende letzten Jahres hier bei euch mal die Folge mit ThyssenKrupp und der Grünstrom-Direktbezug oder dem Direktbezug von der Offshore-Anlage. Da ist es wirklich so, dass das sprichwörtlich das Kabel von der Erzeugungsanlage zum Betrieb gelegt wird. Man spricht dann vor allem, wenn die Anlage auch, ich sag mal, in Anführungszeichen, auf dem Hof des Abnehmers steht, gerne von einem On-Site-PPA. Das ist sozusagen die direkteste Form. Wir beschäftigen uns mit sogenannten Offsite-PPAs. Da geht es dann darum, eine konkrete Erzeugungsanlage steht irgendwo ans Netz angeschlossen und speist den Strom lokal ein und wird dann durch dieses Power Purchase Agreement einem Abnehmer zugeteilt. Und das funktioniert.
Also der Abnehmer kann irgendwo in Flensburg sitzen und der Anlagenbetreiber von Wind- und Solaranlagen kann im Umland von München sitzen.
Das könnte oder es wäre ein Setup, das denkbar ist, ganz genau. Und wo man dann nochmal unterscheidet, sind sogenannte physische oder virtuelle PPAs. Also das sind die zwei Typen, die es dann gibt. Der Kernunterschied ist eigentlich der, dass beim physischen PPA eine direkte Zuteilung in einen sogenannten Bilanzkreis vorgenommen wird. Da spielt dann auch das Versorgungsunternehmen des Abnehmers, also eines der großen bekannten Versorgungsunternehmen zum Beispiel, nochmal eine wichtige Rolle. Und beim virtuellen PPA, da wird der Strom in Anführungszeichen über die Börse vermarktet und muss nicht einem konkreten Bilanzkreis zugeordnet werden. Das sind jetzt aber auch schon, ich sag mal, sehr detaillierte Differenzierungen zwischen den PPAs. Aber so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Einmal der einfachste Fall, die eigene Solaranlage auf dem Dach von jemandem, der on-site sozusagen den Strom an den Abnehmer vermarktet, wenn das eine externe Anlage ist. Dann die Anlagen, die außerhalb stehen mit einem direkten Kabel, die aber auch relativ selten sind. Wir haben in der Folge auch gehört, dass das sich erstmal pauschal einfach und intuitiv anhört, der Teufel dann aber doch auch im Detail steckt, wie das halt oft der Fall ist, auch im Energiebereich. Und der letzte ist dann sozusagen die Offsite-PPAs, mit denen wir uns auch beschäftigen.
Genau, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht gehört haben, die können nochmal zurückgehen in eine Folge, die wir letzten Sommer aufgenommen haben. Da hat nämlich sich ThyssenKrupp in Hagen und Limburg auf den Weg gemacht, eine Windkraftanlage anzuschließen. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren sie wie 4 Kilometer Abstand. Mhm. Und die Problematik ja bei diesen sogenannten On-Site-Anlagen ist ja, dass man ja nicht immer in unmittelbarer Nähe die Möglichkeit hat, also in Nähe eines Produktionsbetriebes tatsächlich auch Flächen zu haben, um Wind- oder Solarkraftanlagen zu betreiben. So, jetzt haben wir schon mal herauskristallisiert, ihr spezialisiert euch vor allen Dingen auf die sogenannten Offsite-Anlagen. Das heißt, dann, wenn es darum geht, entweder virtuell oder dann über diese Bilanzkreisanbindung diesen Strom dann auch zu verkaufen. Wie gestaltet sich denn dann die Preisgestaltung dieser PPAs? Mhm.
Ja, das ist eine gute Frage. Je kürzer die Laufzeit des PPAs, desto näher ist die Preisgestaltung an alternativen Produkten, die man auch an der Strombörse am Terminmarkt kaufen kann. Also es gibt da auch nochmal eine Differenzierung zwischen sehr, sehr langfristigen PPAs, die auch gut und gerne mal 10, 15 Jahre laufen können. Die gelten dann oder werden dann verwendet als Finanzierungsinstrument beziehungsweise Absicherungsinstrument für den Bau von Neuanlagen. Also dass man sagt, die Bank, die Anlage finanziert, hätte gerne die Sicherheit, dass über die kommenden 10, 15 Jahre Finanzierungszeitraum der Umsatz für die Anlage klar ist. Da kommt dann so ein langfristiger PPA ins Spiel, der diese Umsatzsicherheit liefert. Man kann das aber auch mit Bestandsanlagen machen, wo dann auch Laufzeiten von, sagen wir auch mal, 1 bis 5 Jahre möglich sind, wo dann je kürzer die Laufzeit ist sozusagen, desto näher man, wie gesagt, an diesen Terminmarktpreisen dran ist. Trotzdem immer noch auch gut mal ein Stück darunter, aber letztendlich ist es abhängig von, ich sag mal, der Laufzeit oder auf jede Laufzeit gesehen ein attraktives Modell. Und
also selbst bei den kurzen Laufzeiten habe ich dann immer noch einen Preisvorteil gegenüber dem sonstigen Netzbezug, den ich als Gewerbebetrieb hätte.
So ist es. Also man sagt, man guckt sich das Erzeugungsprofil der Anlage an, legt das in das Last- oder das Abnahmeverhalten des Kunden und guckt dann, welche Preise würde man denn mit diesem Solar- oder diesem Windprofil absichern. Und das vergleicht man dann mit alternativen Beschaffungsmethoden. Und durch diesen Direktbezug hat man eben da die Möglichkeit, Ersparnispotenziale zu heben, ist aber immer sozusagen eine sehr, sehr individuelle Betrachtung pro Unternehmen und geht immer auch einher mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit, wo man dann sagt, okay, wenn das gleichwertig oder sogar günstiger ist natürlich und auch noch wirklich die nachhaltigste Möglichkeit für das Unternehmen ist, den Strom zu beziehen, dann ist das eine rundum attraktive Sache.
So, ich habe ja dann als Betreiber von Wind- oder Solarkraftanlagen das Interesse, ja möglichst gut kalkuliert und auch möglichst viel dann Strom immer liefern zu können. Woher weiß ich denn als Abnehmer, dass ich die Sicherheit habe, auch noch in 10, 15 Jahren, soweit diese Laufzeit dann auch so lange laufen sollte, dass ich tatsächlich auch noch so viel Strom brauche? Vielleicht sogar mehr, vielleicht weniger oder vielleicht auch gar nichts, weil mein Betrieb schon längst im Betrieb eingestellt hat.
Ja, das ist natürlich eine sehr relevante Frage, die sich jeder Abnehmer stellen muss, wenn er sich für das Werkzeug PPA entscheidet. Und das deutet auch schon so ein bisschen auf eins der Probleme hin, die wir für unsere Kunden lösen, nämlich das Thema, ja, wenn man sich diesem doch relativ innovativen und neuen Werkzeug erstmalig nähert, dann hat man erstmal prinzipiell eine Scheu oder einen Respekt davor zu sagen, ja, das mache ich jetzt für 10, 15 Jahre. Das ist aus Konzernsicht, globale Konzernsicht vielleicht auch nochmal ein bisschen leichter, dann zu sagen, ja, man hat irgendwie eine Möglichkeit, diesen Planungshorizont einzunehmen. Und wenn man sagt, ja, Mengen aus einem Windpark, wie das zum Beispiel in der Chemie oder auch in der Automobilindustrie schon öfter so gemacht wird, da kann man auch sagen, ja, in 10, 15 Jahren wird mein Unternehmen noch so unterwegs sein, vielleicht wie es jetzt unterwegs ist. Gerade jetzt im Mittelstand ist man da eher vorsichtiger und sagt, ja, okay, ich möchte mir das erstmal für ein, zwei, drei Jahre vielleicht ansehen, bevor ich dann sage, ja, ich habe das Modell soweit verstanden, sehe die Vorteile, habe das auch in der Praxis bestätigt bekommen, dass ich mich auf längere Laufzeiten einlasse. Und das ist etwas sozusagen, wo wir hingehen und sagen, hier haben wir eine Bestandsanlage, damit können wir ein, zwei, drei Jahre PPA anbieten. Dann kann sich das Unternehmen das innerhalb dieser Laufzeit mal sozusagen pilotmäßig angucken und dann entscheiden, ob man damit auch sozusagen Neuanlagen finanzieren möchte, ob man sagen möchte, man guckt sich das für einen längerfristigen Zeitraum an, weil dann natürlich auch der Preis immer weiter sinkt, absolut gesehen, aber man hat halt auch eine sehr langfristige Preisbindung und da sind wir wieder beim Thema Konzerne, wenn man das für einen gewissen oder einen geringen Prozentanteil des eigenen Lastgangs tut, dann ist das nicht so erheblich. Wenn man als Unternehmen darüber nachdenkt, das für 30, 40, 50 Prozent seines Verbrauchs zu tun, dann ist das schon eine substanziellere Entscheidung. Und da ist es sehr wichtig, dass man halt individuell die Situation des Kunden versteht, darauf eingeht, dafür die optimale Lösung auch mit einem Mix aus Wind und Solar findet und dann so gemeinsam den Weg geht. Genau.
Gibt es denn andersherum ein Risiko für den Abnehmer, dass vielleicht über einen längeren Zeitraum der Windpark stillsteht, wegen Wartungen, wegen sonstiger Mängel? Wie kann das denn dann abgesichert werden von Seiten des Stromanbieters, dass es da keine Preisnachteile gibt?
Oder
Stromausfälle sogar.
Ja, also Stromausfälle sind unrealistisch in dem Sinne, weil ja der Strom dann doch durchs Netz kommt und Versorgungssicherheit eigentlich immer gewährleistet ist. Ein Thema ist natürlich, dass man mit diesem Werkzeug, wenn das in dieser pursten Form, sage ich mal, angeboten wird, immer sehr wetterabhängig ist. Das heißt, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht bläst, dann bekommt man darüber auch sozusagen nicht die Preisabsicherung für seinen Strom. Deswegen auch wieder die Situation, sehr individuell zu gucken, diese Themen einfach auch bei der Entscheidung mit auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja, für 10, 20, 30 Prozent meines Lastgangs kann ich mir das vorstellen. Ich habe verstanden, was das für mich bedeuten würde, was das für Implikationen wären. Und die Vorteile überwiegen einfach die Herausforderungen oder die in Anführungszeichen Nachteile, die man damit in Kauf nimmt. Das ist so eine Gesamtbetrachtung, die einfach gemacht werden muss, wo wir aber auch sehr, sehr transparent mit unseren Kunden sind und sagen, ja, das wäre ein mögliches Setup, wir simulieren verschiedene Szenarien, wie in verschiedenen Wind- und Sommer- oder Sonnenstundenauslastungen im Zweifel die Produktionsprofile der Anlagen wären und dann ist das am Ende eine transparente Basis, auf der der Kunde entscheiden kann, ist das richtige Werkzeug oder nicht.
Das heißt, eine echte Garantie könnt ihr gar nicht geben, sondern einfach nur gewisse Bänder könnt ihr angeben, also gewisse Bandbreiten, wenn man so möchte.
Ja, also das ist genau auch der Weg, den wir gerade gehen, weil wir natürlich auch immer den Anspruch haben, das Produkt für den Kunden zu verbessern und sehen, mit einem Produkt, was sehr, ich sag mal, wetterabhängig ist, hat man gewisse Vorteile, die man heute schon realisieren kann, hat aber auch gewisse Potenziale, dann noch weiter zu kommen. Und das ist genau der Weg, den wir auch gerade gehen, wo wir sagen, viele unserer Kunden kommen eigentlich aus einer Festpreisrealität, wo man früher gesagt hat, ja, sagen wir mal, 2016, 2017, 2018 hat man sich vielleicht als, nehmen wir mal ein Beispiel, mittelständischer Automobilzulieferer 15, 20, 30 Minuten im Jahr mit Strom beschäftigt. Man hat seinen Versorger angerufen, gesagt, ich hätte gerne einen Fixpreis für meinen Bedarf, hier ist mein Lastgang, bitte schick mir ein Angebot. Das hat man bei 5 Versorgern gemacht und hat dann das günstigste genommen. Die Realität ist heute eben leider eine andere, weil wir einen deutlich volatileren Markt hatten. Natürlich mit der Gaspreisexplosion nach dem Einmarsch von Russland in der Ukraine hat man das am krassesten gesehen. Das Preisniveau ist heute natürlich auch wieder deutlich zurückgegangen schon. Die Volatilität besteht aber weiterhin, sodass da der Wunsch nach, ich sag mal, der Rückkehr eigentlich zu diesem Thema Festpreis ein sehr, sehr großer ist, meines Erachtens nach. Aber man auch erkannt hat, hey, man muss irgendwie auch gucken, dass man das Thema Flexibilisierung im Blick behält und sich nicht mit einem Festpreis für 100% seines Bedarfs dieses Potenzial sozusagen verbaut. Und von dem her ist unser Angang, den wir gerade planen, wie können wir denn über eine smarte Strukturierung aus Wind, Solar und Batterieparks ein festes Lieferprofil für den Kunden darstellen, was dann wirklich zu einem Fixpreis 20%, 30%, 40%, 50% des Lastgangs absichert. Da aufgrund dieser Strukturierung der ja günstigsten Erzeugungsoption, die wir halt haben, nämlich erneuerbare Energien, diesen Preis darstellen kann und den Lastgang oder den Teil des Verbrauchs, der dann noch im sogenannten Spotmarkt liegt, also in der kurzfristigen Börsenbeschaffung, dass der dann genutzt werden kann, um Flexibilisierungspotenziale zu heben. Und da gibt es auch ganz spannende Ansätze im Markt bereits. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Kühlhaussteuerung. Dass man, wenn man einen Festpreis für seinen Strom hat, ist es egal, ob man sein Kühlhaus kühlt, wenn der Börsenpreis niedrig oder hoch ist. Man hat immer den gleichen Preis. Wenn man jetzt aber die Chance hat, einen Teil seines Portfolios oder seiner Strombeschaffung flexibel im Spot zu halten, kann man sagen, okay, zu diesen Zeiten kühle ich dann halt Kühlhaus noch weiter runter und kann so überproportional von günstigen Strompreisen profitieren, habe aber gleichzeitig die Absicherung als Baustein in meiner Strombeschaffungsstrategie über unser, wir nennen das Green Fix Price Produkt, wo man halt sagt, okay, durch diese smarte Strukturierung werden erstmalig wieder Festpreise im Markt möglich, die wirklich auch attraktiv sind.
Wie spielen da jetzt die CO2-Preise noch rein, also der CO2-Markt? Die Unternehmen machen das ja auch, um klimaneutral zu werden, nicht nur um jetzt Energiebezugskosten zu sparen.
Ja, wie spielen da CO2-Preise rein? Also wir sehen, dass sich die Unternehmen wirklich auf die Reise machen. Und das ist auch etwas, was mich auf dieser ganzen Gründerreise ziemlich überrascht hat, wie ernst die mittelständischen Unternehmen dieses Thema nehmen und wie sehr sie sagen, einmal aus innerer Überzeugung, ja, aber immer mehr kommen eben diese wirtschaftlichen Aspekte einer ökologisch nachhaltigen Business Operation zum Tragen. Das ist einmal, dass Kunden auf einmal entsprechende CO2-Profile in Ausschreibungen fordern. Dass man sagt, hey, man hat ein gewisses Preispremium, was man gewillt ist, einem Zulieferer zu gewähren, wenn ein gewisses CO2-Profil erreicht wird. Das hat auch damit zu tun, dass die Finanzierer da immer mehr drauf gucken. Also wenn wir uns Banken angucken, wir haben tatsächlich einen Austausch mit einer Vielzahl an Bankhäusern, die sagen, hey, wir haben das in der Pressemitteilung von einem unserer Kunden mitbekommen, dass ihr dann PPA abgeschlossen hat. Das ist super spannend, auch für die anderen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, weil das eine nachvollziehbare Möglichkeit ist, CO2-Emissionen zu senken. Und wenn man diese nachvollziehbaren Optionen außer Acht lässt, läuft man als Unternehmen Gefahr, immer weiter oder immer höhere Kosten für, sag mal, ein nicht ökologisches Businessverhalten einzugehen. Und von dem her, und das hat mich auch überrascht, tatsächlich ein signifikanter Unterschied auch gemacht in den einzelnen, Güteklassen der sogenannten Herkunftsnachweise. Also, dass man sagt, wo kommt denn mein Strom her? So ein klassisches Beispiel, was oft angewandt wird, ist, dass ein Unternehmen in Deutschland sagt, es bezieht 100% Grünstrom, dadurch, dass es Grünstromzertifikate aus Norwegen kauft, aus Anlagen, die mehrere Jahrzehnte alt sind, die aber jetzt nicht unbedingt was für einen grüneren oder eine Beschleunigung der Energiewende vor allem hierzulande tun. Und da haben doch auch viele, große Konzerne, die am Ende von so einer Lieferkette sitzen, verstanden, dass sie sowohl Scope 2, aber auch Scope 3 mäßig wirklich viel tun müssen und wollen. Und da sind dann natürlich auch so unsere Kunden, die wir ansprechen und die eben innerhalb dieser Lieferketten sitzen, immer mehr davon betroffen, sich wirklich Gedanken zu machen, was können sie denn tun, um ihre CO2-Emissionen zu senken.
Welche Industrien setzen denn am stärksten auf PPAs dieser Tage?
Das ist eine gute Frage. Also wir sehen, dass das stark in der Automobilzulieferindustrie ein Thema ist, weil da ja die großen Namen halt einfach sagen, ein gewisses CO2-Profil muss erfüllt sein, damit ein Zuliefererauftrag erfolgt. Wir sehen das aber auch bei ganz, ganz unterschiedlichen Branchen. Also wir sind im Lebensmittelbereich unterwegs, wir sind im Kunststoffverarbeitung unterwegs, im Recycling, Maschinenbau. Also gerade durch eben diese Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ist das für sehr, sehr viele verschiedene Branchen ein spannendes Werkzeug. Und deswegen würde ich mal sagen, Automobil war schon so ein Vorreiter, zumindest in unserer Geschichte, sehen aber, dass es sich sehr stark jetzt auch in weitere Branchen auffächert.
Ist das denn jetzt hauptsächlich ein Thema für Deutschland oder wie siehst du Deutschland im internationalen Vergleich? Gibt es noch andere starke PPA-Märkte?
Also es gibt auch noch andere starke PPA-Märkte in Europa, aber auch in USA, in Asien werden diese Werkzeuge auch schon überproportional genutzt. Und da sind wir tatsächlich mit Deutschland auch noch ein Stück weit hinten dran. Also ich würde nicht sagen, dass wir da irgendwie den Zug verpasst haben, aber wir sehen, dass UK oder Spanien oder auch, wie gesagt, in den USA dieses Konstrukt Direktbezug über einen PPA schon deutlich weiter ist, deutlich öfter genutzt wird und wir da auch aufgrund der Regulatorik, die halt hierzulande sozusagen installiert ist, einfach noch nicht auf dem gleichen Level sind und PPAs als Beschaffungswerkzeug einfach auch noch nicht so bekannt sind.
Welche regulatorischen Herausforderungen siehst du denn vor allen Dingen in Deutschland, damit dieser Markt sich dann ähnlich stark entfalten kann?
Also ich würde mal sagen, was heißt eine regulatorische Herausforderung? Bisher hat halt ein Betreiber von einer erneuerbaren Energieanlage eigentlich drei Optionen, seinen Strom zu vermarkten. Das ist halt einmal, wenn er sagt, ja, er speist ihn einfach zum Erzeugungszeitpunkt ein, über einen sogenannten Direktvermarkter, der verkauft den Strom dann an der Börse und dafür wird dann der Erlös zum Erzeugungszeitpunkt an den Betreiber überwiesen. Ist relativ simpel, ist aber auch die risikoreichste Option, weil man eben von vornherein nicht wirklich 100% sagen kann, ja, was bekomme ich denn für einen Erlös für meinen Strom? Und damit bekomme ich schon gar keine Anlage bei einer Bank finanziert. Das heißt, die andere Option oder die zweite Option für den Betreiber ist zu sagen, ja, dann gehe ich ins EEG, also sichere mir einen staatlichen fixierten Preis für meinen Strom, den ich die nächsten 20 Jahre erzeugen werde. Da kommt es dann immer so ein bisschen drauf an, wie attraktiv sind die Ausschreibungen gerade. Aber das ist so auch aus, ich sag mal, aus Bankensicht eigentlich das stabilste Werkzeug, um die Erzeugungsanlage finanziert zu bekommen und um sicher vorhersagen zu können, wie viel Umsatz kommt denn mit der Anlage rein. Und die dritte Option ist eben dann das Thema PPAs. Und das Spannende beim Thema PPA ist, dass es im Zweifel von der Laufzeit her ähnlich beziehungsweise bei einer Neuanlage deutlich kürzer sein kann als das EEG, aber dass damit im Vergleich zu einem EEG für einen Betreiber höhere Erlöse auch möglich sind. Das heißt, man schließt das EEG für seine Anlage ab und guckt sich dann an, kann ich während dieser Laufzeit über PPAs ein Stück weit meinen Ertrag erhöhen. Also man kann das sogar kombinieren. Aber diese drei Optionen gibt es. Und dadurch, dass dieses Werkzeug PPA heute eigentlich auch nur einer relativ kleinen Unternehmensgruppe, nämlich den großen Konzernen, zur Verfügung steht, gibt es auch noch nicht so, oder ich sag mal, der Großteil der Anlagen läuft halt einfach im EEG und ein sehr, sehr kleiner Teil wird über PPAs vermarktet. Und im Zweifel hätte man über PPAs ein marktbasierteres Modell, diese Anlagen finanziert zu bekommen und könnte somit auch, in Anführungszeichen, den Steuerzahler entlasten, wenn man sagt, okay, man muss das nicht über staatliche Subventionen finanzieren. Und von dem her, aufgrund der Situation entscheiden sich halt viele heute noch für die EEG-Vermarktung, aber einfach auch, weil das, so Usus ist, das zu tun und dass der PPA immer stärker in den Markt kommt und da auch jetzt mit Playern wie wir oder auch andere Marktteilnehmer durch eine Standardisierung, durch auch eine Bündelung von Abnehmern, das auch immer attraktiver und möglicher wird für mittelständische Unternehmen. Und damit glaube ich, dass eigentlich das Thema PPA in den kommenden Jahren auch immer an größerer Relevanz gewinnen wird.
Lass uns auch mal ein bisschen nochmal über euch auch direkt sprechen. Eco2Grow, wann seid ihr gegründet worden? Wie groß seid ihr? Was macht ihr anders als eure Wettbewerber?
Ja, also wir sind jetzt in unserem zweiten wirklich operationalen Jahr. Wir haben uns damals im Texas Accelerator in Berlin zusammengefunden, haben da die Idee gefasst oder das Problem erkannt, dass, da kamen wir vor allem aus dem Nachhaltigkeitsbereich, dieses Werkzeug Power Purchase Agreement eigentlich mittelständischen Unternehmen nicht zur Verfügung steht. Eigentlich aus drei Gründen. Die Abnahmemengen sind zu klein, die Vertragswerke sind zu komplex und sehr individuell, also die Transaktionskosten sind sehr hoch und eine Kombinierbarkeit mit einem bestehenden Vertrag bei einem bestehenden Versorger ist relativ aufwendig und auch mal mit Kosten verbunden. Und da haben wir uns gesagt, ja okay, wenn wir eine Möglichkeit haben, für das Rückgrat unserer Wirtschaft Stromkosten zu senken und gleichzeitig CO2-Emissionen zu reduzieren, dann ist das was, wo wir uns investieren möchten und einfach so einen Beitrag zu der Jahrhundertaufgabe Energiewende leisten zu können. Das war unser Anspruch. Und haben uns dann hingesetzt und in hunderten Telefonaten mit Unternehmen einfach von der Pike auf verstanden, was ist eigentlich die Herausforderung in der Strombeschaffung, im Energiemanagement etc., um uns da einfach ein Bild zu machen, weil wir, da bin ich auch immer ganz ehrlich, alle nicht aus dem Energiebereich kamen. Wir haben uns da alle reingefräst, so begeistert von dieser Mission, einen positiven Beitrag zu leisten, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, aber das Gleiche halt gleichzeitig eben auch mit Wirtschaftlichkeit zu verbinden. Und letztendlich ist durch diese vielen Gespräche dann unsere Lösung entstanden, mit der wir einfach gesagt mittelständische Unternehmen in Abnahmeportfolios zusammenfassen und somit diese Hürde der Abnahmemenge adressieren. Also, dass wir einfach die Menge aus einem großen Windpark auf 5, 6, 7 verschiedene Abnehmer verteilen können. Wir tun das in standardisierten Verträgen. Diese standardisierten Verträge reduzieren dramatisch die Transaktionskosten. Also es ist keine externe Rechtsberatung oder Energieberatung nötig. Das kann man auch rein mit uns zusammen machen. Und eine Kombination mit einer bestehenden Beschaffung wird bei uns dadurch ermöglicht, dass wir diese virtuellen PPAs forcieren. Wir haben am Anfang auch kurz skizziert, was da die unterschiedlichen Typen sind. Und das ist deutlich leichter für den bestehenden Versorger mit in seinen sozusagen Stromvertrag aufzunehmen, als es mit der physischen Variante der Fall wäre. Und genau, das ist, glaube ich, so erstmal so die Differenzierung, vor allem im Punkto Fokus auf virtuelle PPAs, mit der wir unterwegs sind.
Das heißt, ihr sitzt mit anderen Worten ja genau zwischen dem Abnehmer des Stroms und dann eben des Produzenten von Strom und bündelt, macht die ganze Vertragsgestaltung, Preisgestaltung und nimmt letztendlich Komplexität aus diesem System raus und eine Einfachheit. Wer sind denn dann eure Kunden typischerweise?
Ja, also unsere Kunden sind mittelständische Industrieunternehmen, haben so einen Umsatz von so 80 Millionen bis 2 Milliarden und verbrauchen so, ja, ich glaube, ungefähr 4 Millionen Kilowattstunden, geht hoch bis 100 Millionen Kilowattstunden. Also relativ große Bandbreite, aber da sind wir so unterwegs. Und die Branchen, wie angesprochen, ne, Automobilzulieferer, Lebensmittelhersteller, Kunststoffverarbeiter, das sind so die Unternehmen, die wir ansprechen und gehen dafür diese Themen hohe volatile Stromkosten und Nachhaltigkeitsdruck an.
Ihr seid 2 Jahre alt, das ist ja noch relativ jung. Wo würdest du jetzt den Stand eures Produktes sehen und in welche Richtung entwickelt ihr euch da weiter oder das Produkt?
Ja, also wir schon so ein bisschen skizziert, geht's für uns darum, im nächsten Schritt die Planbarkeit unseres Produkts zu erhöhen und zu sagen, okay, wie kommen wir aus einem Pay-as-Produce-Format hin zu einer wirklichen belastbaren preislichen Fixierung für einen fixen Teil des Lastgangs. Und da haben wir eine Software geschrieben, die eben KI-basiert Wind-, Solar- und Batterieparks so kombiniert, dass für uns ein, ich sag mal, risikooptimierter Beschaffungspreis für einen gewissen Anteil des Verbrauchs von einem Unternehmen simuliert wird. Und damit können wir für uns gucken, okay, wo kriegen wir optimalerweise den Strom zu welchem Zeitpunkt her und wie stellen wir das als Festpreis für den Abnehmer dar. Also das ist sozusagen die Weiterentwicklung jetzt rein von diesem PPA-Produkt, die wir gerade angehen. Und letztendlich, du hast es auch schon gesagt, wir stehen ja eigentlich zwischen Erzeuger und Abnehmer und sehen so unsere langfristige Vision ein Stück weit als Energy Operating System. Dass man sagt, okay, man hat diese Festpreiskomponente, die günstiger ist als bisherige Optionen, weil einfach diese doch sehr auf fossilen Energieträgern basierte Marktdynamik gar nicht das Potenzial oder das gar nicht zulässt, dass das Potenzial von Erneuerbaren wirklich gehoben wird. Das wollen wir adressieren und dann einfach sagen, okay, über das Portfolio aller Kunden, die bei uns sozusagen angeschlossen sind, kann man da über Energiemanagement-Software, über Batterietrading, über Flexibilisierungsoptionen Vorteile für das ganze Portfolio schaffen und so für das ganze Portfolio auch den Festpreis für den Teil, den man eben absichern möchte, auch nach unten bringen. Also das ist so unsere Vision, wo es mal hingehen soll. Sehr stark tech-enabled, eigentlich wieder diese Marktrealität der belastbaren Festpreise darstellen und für den Kunden eigentlich wieder die Situation zu schaffen, dass das in Anführungszeichen leidige Thema Strom, wie es uns manchmal wieder gespiegelt wird, halt einfach ein Thema ist, mit dem man weiß, okay, mit Eco2Grow bin ich da bestens aufgestellt, weil alles, was ich tun kann, um meine Kosten da zu senken, um CO2-Emissionen zu reduzieren, wird für mich getan.
Was ist denn so die wichtigste Fragestellung oder auch Tipp, mit dem sich Unternehmen auseinandersetzen sollten, die überlegen, PPA abzuschließen und vor allen Dingen auch mit Blick auf euer Produkt?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man muss sich erst einmal darüber im Klaren sein, welche Beschaffungsstrategie denn man denn fahren möchte. Also wie sehr möchte ich mich oder welchen Teil meines Verbrauchsverhaltens möchte ich wirklich preislich fixieren und für welchen Teil bin ich bereit, eine gewisse Volatilität an der Börse in Kauf zu nehmen, weil ich auch weiß, eine gewisse Flexibilisierung ist bei mir möglich. Ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage und dann kommt eben, wenn man drüber nachdenkt, okay, den Teil, den ich jetzt preislich fixieren möchte in meinem Lastgang, welche Werkzeuge stehen mir da zur Verfügung? Und da sind eben PBAs als neues Werkzeug unser Steckenpferd, wo wir sagen, liebes Unternehmen, du möchtest hier, sagen wir mal, eine 50-50 Beschaffungsstrategie fahren, 50% preislich fixieren, 50% im Spotmarkt. Lass doch das, was du preislich fixieren kannst, entweder alles über ein PPA oder vielleicht 25% PPA, 25% Terminmarkt, 50% Spot. Also dass du so eine verschiedene oder eine Diversifizierung in der Strombeschaffungsstrategie hast und somit auch ja das Preisrisiko ein Stück weit diversifizierst. Was dann auch noch dazu kommt, ist eben das Thema Eigenerzeugung, wo man sagt und wo wir auch immer allen Unternehmen empfehlen, das, was an Eigenerzeugung möglich ist, das macht bitte auch. Gerade aus dem Thema Netzentgelte, das ist ja auch nochmal ein Punkt, wenn wir an das Thema ThyssenKrupp denken, dass durch diese Direktleitungen ja das öffentliche Netz nicht benutzt werden muss und damit auch Netzentgelte gespart werden können. Das ist jetzt bei PPAs oder Offsite-PPAs generell schwer möglich zu vermeiden. Also die gibt's dann immer noch. Deswegen so viel Eigenproduktion eigentlich wie wirtschaftlich sinnvoll ist. Und dann zu gucken, auf welche Standbeine, mit welchem Risikoprofil möchte ich denn meine Beschaffung stellen.
Super. Wie geht's denn mit euch weiter jetzt? Also was sind die nächsten Milestones? Seid ihr in der Finanzierungsrunde? Sucht ihr Leute? Was sind so die großen Themen, die ihr vor der Brust habt?
Ja, die großen Themen, die wir vor der Brust haben, sind einmal das neue Produkt jetzt in den Markt zu bringen. Hoffen wir, dass wir das ja bis Mitte des Jahres live haben. Wir suchen jederzeit spannende, motivierte, energiegeladene Leute. Wir teilen das bei uns immer auf in Build and Sell. Also es gibt zwei Jobs im Startup, einmal bauen und einmal verkaufen. Das heißt, wir suchen Entwickler, wir suchen Data Scientists, Coder, die uns unterstützen und wir suchen Sales-Raketen, die sagen, ja, ich möchte grüne Energie tief in den Mittelstand bringen und da somit einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Also das sind, glaube ich, so die zwei Bereiche, wo wir gerade uns umsehen. Und ja, ich glaube, das wären so die Punkte, die wir uns dieses Jahr vorgenommen haben.
Fantastisch. Wie kann man denn mit euch in Kontakt treten?
Einfach bei uns auf der Website vorbeigucken, LinkedIn, mich gerne hinzufügen oder auch jeden meiner Mitgründer oder Kollegen. Da findet ihr uns dann ja, würden wir uns sehr freuen, von euch zu hören und würden uns natürlich schnellstmöglich melden.
Ganz, ganz herzlichen Dank dir für diesen wirklich Schnellübersicht über den doch nicht ganz unterkomplexen PPA, also Power Purchase Agreement Markt. Dieser Markt hat Zukunft, international sowieso schon, aber auch in Deutschland. Ihr seid das Unternehmen, was wirklich ein sehr innovatives Produkt jetzt auf den Markt bringt. Also man sollte wirklich zuschauen, was ihr jetzt macht. Eco2Grow, ganz herzlichen Dank dir.
Danke dir, David.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.